Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Wer entscheidet, ob es einen roten Pass gibt? Die Einbürgerungsfrage scheidet die eidgenössischen Räte. Der Nationalrat will Einbürgerungen an der Urne verbieten. Im Sprachengesetz dagegen ist man sich einig. In der Schule soll möglichst eine zweite Landessprache unterrichtet werden. Später in der Sendung: Nord- und Südkorea auf Tuchfühlung. Die langjährigen Kriegsgegner suchen neben der wirtschaftlichen nun auch eine gemeinsame politische Zukunft. Und der Alltag in Afghanistan. Angst vor den Taliban, keine Perspektiven, keine Zukunft. Der diplomatische Korrespondent von Schweizer Radio DRS, Fredrik Steiger, bereiste das Land 2 Wochen lang. Von seinen Begegnungen und Beobachtungen erzählt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Der Nationalrat will Einbürgerungen an der Urne verbieten. In der Diskussion über den indirekten Gegenvorschlag zur Einbürgerungsinitiative der SVP hat der Rat entschieden, nur an Gemeindeversammlungen über Gesuche abstimmen zu lassen. Die Religionszugehörigkeit soll dazu offengelegt werden müssen, nicht aber Informationen über die finanzielle Situation, wie beispielsweise Schulden oder Sozialhilfeabhängigkeit. Das Thema muss nochmals vom Ständerat behandelt werden. Das neue Sprachengesetz steht nun fest. Der Ständerat hat dem Kompromissvorschlag des Nationalrates im Großen und Ganzen zugestimmt. Die Kantone sind demnach frei, welche Fremdsprache in den Schulen zuerst unterrichtet wird. Der Ständerat möchte aber im Gesetz stärker hervorheben, dass Bund und Kantone sich darum bemühen sollen, dass die Schülerinnen und Schüler auch eine zweite Landessprache lernen. Gut geheißen hat der Ständerat ebenfalls das Bildungsbudget für die nächsten 4 Jahre, er folgte dem Entscheid des Nationalrats und bewilligte 108 Millionen Franken mehr als ursprünglich vorgesehen. Die Krankenkassen sollen verpflichtet werden, in Zukunft alle Leistungen bei einer Mutterschaft zu übernehmen. Wie schon der Nationalrat hat sich nun auch der Ständerat für eine entsprechende Präzisierung des Krankenversicherungsgesetzes ausgesprochen. Das heißt, die Krankenkassen müssen auch bei Risikoschwangerschaften oder Fehlgeburten die gesamten Kosten tragen. Auch die Prämien für die Zusatzversicherungen der Krankenkassen steigen 2008 nur wenig. Der Spitalzusatz wird im Schnitt um 0,6% teurer, die Prämien für die übrigen Zusatzversicherungen schlagen um 0,7% auf. Das meldet das Bundesamt für Privatversicherungen. Das Bundesamt für Verkehr hat seinen neuesten Bericht vorgelegt über den Bau und die Kosten der NEAT. Danach wird die NEAT nach heutigem Stand fast 20 Milliarden Franken kosten. Noch vor einem halben Jahr war man von Kosten von knapp 17 Milliarden ausgegangen. Teurer werden vor allem die Endkosten an Gotthard und Jenneri. Allerdings gibt es auch Entlastungen. Der Zimmerberg und der Hirzeltunnel wurden aus dem NEAT-Budget gestrichen. Das ergibt gut 1 Milliarde weniger. Die Schweizer Wirtschaft wächst weiter trotz der Krise auf den Finanzmärkten. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO erhöht die Prognose für das Wachstum in diesem Jahr von 2,3 auf 2,6%. Und auch die Ökonomen der Credit Suisse haben die Zahlen nach oben korrigiert. Sie gehen nun von einem Wachstum von 2,5% aus. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas stößt auch in der zürcherischen Gemeinde Schwärzenbach auf Ablehnung. Der Gemeinderat hat Dignitas verboten, eine Liegenschaft im Industriequartier für Sterbehilfe zu benutzen. Dafür brauche es eine Bewilligung, teilte die Gemeinde mit. Bereits die Gemeinde Stäfa und Maur hatten die Sterbehilfe durch Dignitas untersagt. Großbritannien zieht bis Ende des Jahres rund 1'000 seiner gut 5'500 Soldaten aus dem Irak ab. Das gab der britische Premierminister Gordon Brown während eines Besuchs in Bagdad bekannt. Innerhalb der nächsten 2 Monate solle die Kontrolle über die irakische Provinz Basra vollständig von den irakischen Sicherheitskräften übernommen werden, erklärte Brown. Nord- und Südkorea versuchen sich näher zu kommen. Die beiden Staatspräsidenten trafen in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang zusammen. Thema ist unter anderem das Atomwaffenprogramm Nordkoreas. Formell befinden sich Nord- und Südkorea seit Anfang der 50er Jahre im Kriegszustand. Es gibt keinen Friedensvertrag, nur einen Waffenstillstand. In Pakistan hält der Protest gegen Präsident Musharraf an. Weil dieser sich nochmals zum Staatschef wählen lassen will, sind nun 80 Politiker der Opposition aus dem Parlament zurückgetreten. Sie kritisieren die Wahl als illegal. Nun hat Musharraf angekündigt, wer ihn im Falle einer Wiederwahl als Armeechef nachfolgen soll. Es ist der ehemalige Chef des Geheimdienstes. Die Polizei hat eine Reihe von Brandstiftungen aufgeklärt. Sie hat im Berner Oberland drei mutmaßliche Täter festgenommen. Sie sind zwischen 14 und 22 Jahre alt und haben gestanden, seit Mitte September mehrere Brände gelegt zu haben. Allein im Kanton Bern hatten Brandstifter mindestens 18 Brände gelegt. Weitere Brände im Kanton Freiburg kamen dazu. Die Polizei hatte ein spezielles Ermittlerteam eingesetzt. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Teile des Basler Bahnhofs sind am Vormittag zeitweise gesperrt worden. Grund war ein verdächtiger Gegenstand. Die Polizei klärt zurzeit ab, worum es sich handelt. Der Zugverkehr sei nicht betroffen, hieß es von der Kantonspolizei.
12.36 Uhr, das sind Mittagsinformationen im Rendezvous. Wie hast du es mit der Religion? Wer Schweizer werden will, muss Farbe bekennen, punkto Religionszugehörigkeit bei Einbürgerungen. So will es der Nationalrat. Händedruck unter Kriegsgegnern. Die Präsidenten Nord- und Südkoreas suchen Wege zum Frieden. Die US-Immobilienkrise erschüttert die Finanzwelt. Einzelnen Familien in den USA reißt sie den Boden unter den Füßen ganz weg. Eine weitere Folge der Immobilienkrise, die Heuschrecken erlahmen. Den Spekulanten fehlt das Geld für Firmenübernahmen. Sie sammeln Lebenserfahrung in Afghanistan und riskieren ihr Leben. Zwei Schweizer bei den UNO-Friedenstruppen in Afghanistan. Afghanistan bereist auch unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Von den Zuständen im Land erzählt er im Tagesgespräch bei Susan Brunner um 13 Uhr. Einbürgerungen, über die an der Urne abgestimmt wird, verletzen die Bundesverfassung. Das hat das Bundesgericht vor 4 Jahren entschieden, im Fall der Luzerner Gemeinde Emmen, und damit bei der politischen Rechten einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Schweizerische Volkspartei sammelte darauf Unterschriften für eine Volksinitiative, welche Einbürgerungen an der Urne ohne Wenn und Aber wieder möglich machen will. Im Bundesparlament wird derweil versucht, eine Kompromisslösung zu finden. Wenigstens an Gemeindeversammlungen soll das Volk ein direktes Mitspracherecht bei Einbürgerungen haben. Aber eine Lösung zu finden, mit der alle leben können, ist alles andere als einfach, wie sich heute im Nationalrat zeigte. Patrick Wilser.
Wer sollen nun die Schweizer Macher sein? Die Verwaltung, eine Kommission oder die Bevölkerung? Soll das Schweizer Bürgerrecht beantragt werden können wie ein Fahrausweis oder wird es verliehen wie die Mitgliedschaft in einem edlen Golfclub? Für die Ratslinke ist die Einbürgerung ein reiner Verwaltungsakt, also kein politischer Entscheid. Der grüne Nationalrat Günther Schelbert machte deshalb dem Parlament beliebt, Einbürgerungen durch Stimmberechtigte generell zu verbieten.
Die Grünen lehnen Verhandlungen über Personen in aller Öffentlichkeit ab, aus grundsätzlichen, aber auch aus spezifischen Gründen. Gemeindeversammlungen sind manchmal unberechenbar. Sie sind Stimmungen unterworfen und die Ergebnisse in der Folge entsprechend inkohärent. Der Schutz der Persönlichkeit ist zu wenig gewährleistet.
Die skizzierte Absicht, die Basisdemokratie einzuschränken, echauffierte naturgemäß Ulrich Schlür von der Schweizerischen Volkspartei.
Es gibt offenbar viele Leute hier drin, die die Gemeindeversammlung als etwas Feindseliges betrachten. Man muss sie bändigen. Der freie demokratische Entscheid darf nicht sein, dass Bürger sich auch spontan aufgrund des Verlaufs einer Diskussion entscheiden und das dann auch begründen, mündlich. Das soll nicht mehr zulässig sein in der Gemeindeversammlung.
Die Mehrheit des Nationalrats kam zum Schluss, dass die Gemeindeversammlung nicht gebändigt wird. Sie darf weiterhin einbürgern. Sie wird aber insofern domestiziert, dass Ablehnungen schriftlich begründet werden müssen. Einbürgerungen an der Urne lehnt der Nationalrat dagegen ab. Die Gefahr, dass dabei eine Einbürgerung aufgrund von Gerüchten abgelehnt werde, sei zu groß. Es blieb die Frage, wie viele persönliche Angaben es braucht, um jemand einbürgern zu können. Reichte Name und die Herkunft oder spielte Beruf, Behinderungen, Sozialhilfebezüge und insbesondere die Religionszugehörigkeit eine Rolle? Ja, fand SVP-Nationalrätin Jasmin Hutter. Eine Einbürgerung werde oft aus einem Unbehagen abgelehnt.
Ein Unbehagen gegenüber beispielsweise einer anderen Religion. Offensive Information hilft nicht nur dem Stimmbürger, sondern insbesondere auch dem Einbürgerungswilligen. Die Entscheidungsträger einer Einbürgerung dürfen doch wissen, welcher Religion jemand angehört. Dann kann er sich nämlich damit auseinandersetzen.
Die Religionszugehörigkeit gehöre klar zur Privatsphäre, argumentierte SP-Nationalrätin Bea Heim.
Es gilt also, bei der Einbürgerung die richtige Balance zu schaffen zwischen öffentlichem Interesse und Persönlichkeitsschutz, so zu legiferieren, dass die per Bundesverfassung garantierten Grundrechte respektiert sind. Und dazu gehört die Religionsfreiheit.
Doch auch in diesem Punkt unterlag die Ratslinke. Ob jemand eine IV-Rente bezieht oder nicht, bleibt zwar weiterhin Amtsgeheimnis, über die Religionszugehörigkeit soll die Gemeindeversammlung dagegen informiert werden. Dieser Vorschlag geht nun wieder zurück in den Ständerat. Eines ist aber bereits heute klar, wer in diesem Land nun die Schweizermacher sind, entscheidet das Volk selber. Im Verlaufe des kommenden Jahres wird es über die SVP-Initiative und den Gegenvorschlag des Parlaments an der Urne abstimmen können.
Die Einbürgerungsdebatte im Nationalrat verfolgte Bundeshausredaktor Patrick Wilser. Es ist ein historischer Schritt, ein Schritt über die letzte Grenze des Kalten Krieges. Als erster Präsident Südkoreas hat Präsident Roh die Grenze zu Nordkorea zu Fuß überschritten. Er betrat die Demarkationslinie, einen gelben Streifen mit der Aufschrift Frieden und Wohlstand. Nord- und Südkorea sind offiziell noch im Krieg. Heute sind sie zum zweiten Mal seit 1953 zusammengekommen, um über Frieden zu verhandeln. Die Frage an unseren Asien-Korrespondenten Peter Achten, ist das heute nun der erste Schritt zum Frieden?
Man müsste sehr wahrscheinlich etwas präzisieren. Man müsste sagen, der allererste kleinste Schritt zu einem Friedensvertrag. Denn normalerweise, wenn man so zurückblickt, die letzten 15 Jahre der Verhandlungen mit Nordkorea, dann ging es immer zwei Schritte voran und anderthalb Schritte zurück. Also ich glaube, es ist noch ein langer Weg. Aber sicher, der Besuch des südkoreanischen Präsidenten jetzt in Nordkorea ist sicher ein kleiner, aber man muss es sagen, wichtiger Schritt in dieser Richtung.
Die beiden Länder haben bereits wirtschaftliche Beziehungen. Wie wichtig wäre denn der Friede für die beiden Länder?
Der Friede wäre natürlich sehr wichtig, weil das nord-südkoreanische Verhältnis immer noch ein Kriegszustand, muss man sagen. Und diese letzte Grenze des Kalten Krieges niederzureißen, das wäre doch sehr wichtig, aus sehr verschiedenen Gründen. Also zuerst einmal aus ökonomischen Gründen zwischen Nord- und Südkorea, bis hin beispielsweise zu einer direkten Bahnlinie von Südkorea nach Europa, was zum Beispiel auch den Japanern, der japanischen Wirtschaft sehr zugutekommen würde.
Welche Voraussetzungen müssen dann erfüllt sein, damit sich die beiden Länder annähern können?
Der ganz große Hinderungsblock ist natürlich immer noch das Atomprogramm der Nordkoreaner. Und in den letzten Tagen war ja wieder einmal ein Sechsergespräch in Peking. Und da hat man einige Fortschritte gemacht. Daran beteiligt sind ja Amerika, Japan, China, Nord- und Südkorea und Russland. Also das Atomprogramm, müssen die Nordkoreaner stilllegen. Man ist im Augenblick, so sieht es jedenfalls aus, auf recht gutem Weg. Aber noch ist nichts entschieden.
Sie haben gesagt, es ist ein erster kleiner Schritt. Wieso scheint denn Frieden überhaupt plötzlich möglich, wenn auch nicht gleich sofort? Was hat sich da verändert?
Es hat sich eines verändert, nämlich eben die Pekinger Atomgespräche. Seit 2003 hat man da Schritt für Schritt, also kleiner Schritt für kleiner Schritt, muss man sagen, hat sich da etwas verändert. Und im Augenblick, wie gesagt, sieht das sehr positiv aus. Aber in Verhandlungen mit Nordkorea muss man immer Acht geben. Die Verhandlungen laufen seit 1994 und immer ist es wieder zu Fortschritten gekommen. Aber man muss auch sagen, Nordkorea lässt sich wie immer diese Kompromisse sehr teuer bezahlen. Und bislang hat eigentlich Nordkorea immer das bekommen, was es wollte, ohne große Gegenleistung. Deshalb muss man im jetzigen Augenblick auch in der Gipfeleuphorie sehr, sehr vorsichtig sein.
Einschätzungen aus Peking von Peter Achten. €4 Milliarden muss sich die schweizerische UBS ans Bein streichen, fast €7 Milliarden die amerikanische Citigroup. Die Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt hat deutliche Spuren in den Bilanzen der großen Bankkonzerne hinterlassen. Während die Immobilienkrise den Finanzinstituten Probleme verursacht, für viele amerikanische Familien ist sie existenzbedrohend. Selbst wenn da und dort die Aussicht auf einen glücklichen Ausgang besteht, wie die Reportage von Peter Vögeli aus Detroit zeigt.
Hello, Switzerland.
Hello, Switzerland, sagt das 7-jährige schwarze Mädchen mit dem Namen Dia, denn das rote DRS-Mikrofon ist für sie und ihre zwei kleinen Schwestern Ama und Amira wie ein Magnet. Die Anziehungskraft ist so stark, dass sie sich sogar überwindet, in das magisch rote Ding hineinzusingen.
We are sisters. We stand together, we make a whole big family.
Ein kleines Lied von der Familie, die zusammensteht, und ohne dass es Dia weiß, ist ihr Lied Thema des Besuchs bei der fünfköpfigen jungen Familie in Detroit. Denn die Familie muss zusammenstehen. Die Eltern Cynthia und Tracy, ein Lehrerehepaar, hatten sich 1999, kurz nach ihrer Heirat, ein Haus gekauft, ein Bijou aus dem Jahre 1909, und Tracy hatte viel Zeit und Energie in Restaurationsarbeiten gesteckt. $225.000 hatte das Haus gekostet, 10% hatten sie angezahlt, Zins und Tilgung sollten durch die Gehälter finanziert werden. Doch dann kam 9/11 und die Hausversicherung verdoppelte sich auf einen Schlag, erzählt die 36-jährige Mutter Cynthia.
Our insurance increased to from about $2,300 when we first got in the house. I believe it was about $2,300 to about $5,600 after 9/11. That was the reason the insurance company gave us.
Dazu kamen ein starker Anstieg der Grundsteuer und völlig falsch eingeschätzte Heizkosten. Die monatlichen Aufwendungen beliefen sich plötzlich nicht mehr auf knapp 2.000, wie ursprünglich berechnet, sondern auf $3,000. Dazu kam, Cynthia und Tracy hatten eine Hypothek mit variablem Zins abgeschlossen, der plötzlich enorm stieg, statt zu fallen. Die Kreditwürdigkeit sank und sank, in den USA eine Katastrophe, die junge Familie stand vor der Zwangsversteigerung. Tracy und Cynthia hatten die Kosten, die ein Haus verursacht, nicht richtig eingeschätzt. Panik brach aus, die drei Kinder, das Haus, das sie alle liebten. Es besteht doch schon fast eine Liebesbeziehung zwischen uns und diesem Haus, erzählt Cynthia. Und ein Haus, das ist doch der American Dream.
It's almost like a relationship, you know, you don't want to, if it's somebody that you really are passionate about, you don't want to let go. And that's what I feel about this house. It's like, oh, because this is the American dream, to have the house, you know, the family, and to lose it all, you know, that's...
Betrogen fühlt sie sich nicht, aber von den Banken schlecht beraten.
You know, they never offered, you know, anything about a loan modification.
Nie sei von Umschuldungsprogrammen die Rede gewesen. Die variablen Hypothekarzinsen würden binnen 2 Jahre sogar fallen, sei ihr in Aussicht gestellt worden, sagt Cynthia, doch stattdessen seien sie gestiegen. Im Immobilienmarkt witterten alle jahrelang das große Geschäft. Die Kreditgeber dank der variablen und rasch ansteigenden Zinsen, die Käufer, weil die Anfangszinsen so gering waren und sie oft nicht gut genug informiert waren, Wall Street, weil sich die Kredite mit den hohen Zinsen zu immer neuen Fonds bündeln ließen, deren Risiko am Ende niemand mehr einschätzen konnte. Nun ist die Blase geplatzt. Die Schockwellen laufen um den ganzen Globus. Für die kleine Familie in Detroit aber zeichnet sich vielleicht ein Happy End ab. Southwest Solutions, eine Organisation, die Hauseigentümern in Not beisteht und von der Cynthia aus der Lokalpresse erfahren hat, soll ein Gesamtpaket schnüren, das für die Familie erträglich ist. Und so können nicht nur die Kleinen, Dia, Ama und Amira, fröhlich oder zumindest hoffnungsfroh zum Abschied winken. Bye-bye.
Die Reportage von Peter Vögeli aus Detroit. Dass die amerikanische Immobilienblase platzen konnte, hat die Banken weltweit zurückhaltend und misstrauisch gemacht in Bezug darauf, wem sie einen Kredit gewähren. Jetzt werden Risiken auf einmal ganz anders eingeschätzt. Überall werden Gefahren vermutet und ganze Geschäftszweige kommen zum Erliegen. Zum Beispiel das Geschäft mit den Firmenübernahmen. In den letzten Jahren haben Spekulanten für Milliardenbeträge Unternehmen zusammengekauft. Möglich gemacht haben das Banken mit ihrer großzügigen Finanzierung, die daran selbst gut verdienten. Seit diesem Sommer aber, seit das Geld nicht mehr so selbstverständlich fließt, ist es in diesem Geschäft sehr still geworden, was die Verdienstmöglichkeiten der Banken zusätzlich schmälert. Thomas Rüst.
In den letzten zwei Jahren folgten sich die Firmenübernahmen Schlag auf Schlag. Weltweit hatten Investoren Milliarden von Dollars und Euros, die sie platzieren wollten. Sie kauften jedoch nicht mehr Aktien, um ihr Geld anzulegen, sondern sie taten sich zusammen, nahmen billige Kredite auf, die ihre eigenen Vermögen um ein Mehrfaches überstiegen und kauften mit dem vielen Geld große und renommierte Unternehmen zusammen. Man nennt das Geld dieser Investoren Private Equity und die Investoren selbst wurden als Heuschrecken bekannt, weil sie sich alles einverleibten, was sich mit Geld kaufen ließ. Damit war im letzten Juli abrupt Schluss. Im Zuge der Immobilienkrise gab es über Nacht einen dramatischen Vertrauensschwund an den Finanzmärkten. Niemand wollte mehr Kredite geben und wenn, dann nur zu viel höheren Zinsen als bisher. Professor Peter Mayer von der Zürcher Hochschule Winterthur schildert die Situation so.
Die Zinssätze für risikobehaftete Kredite sind sprungartig gestiegen.
Seit dem letzten Sommer, so ist überall zu hören, gäbe es praktisch keine neuen lukrativen Übernahmegeschäfte mehr. Und große Übernahmen, wie jene der niederländischen ABN AMRO Bank, bleiben in der Schwebe. Die Frage stellt sich, was nun aus diesen Hängepartien wird. Professor Mayer meint,
diese hängenden Verpflichtungen, die bei Investmentbanken oder eben auch bei Private-Equity-Firmen sein können, die müssen neu bewertet werden aufgrund der jetzigen Situation, aufgrund der gestiegenen Zinssätze. Und neu bewertet heißt, es müssen Abschreiber getätigt werden.
Die unvorstellbare Summe von umgerechnet über 4 Billionen Franken, das sind 4.000 Milliarden Franken, ist dieses Jahr für Übernahmen auf den Tisch gelegt worden. Die Investmentbanken, amerikanische, englische, aber auch schweizerische Großbanken haben Millionenbeträge an Gebühren angenommen, wenn sie den Investoren halfen, solche Übernahmen zu bewerkstelligen. Was bedeutet das Ende des Übernahmefiebers, das Ende der Heuschrecken für die Banken? Noch einmal Professor Peter Mayer.
Die Investmentbanken werden bestimmt niedrigere Gewinne ausweisen. Das ist aber eigentlich normal. Dieses Geschäft ist risikoreich und die Gewinnschwankungen sind hoch. Und was sich jetzt gezeigt hat, ist eben, dass hohen Einkommen, hohen Kommissionen auch hohe Risiken gegenüberstehen.
Übernahmen wird es auch in Zukunft geben. Doch im Moment ist klar, die Spekulanten sind geschwächt, weil fremdes Geld als Kredit teuer geworden ist und das Vertrauen in die Schuldner weltweit gelitten hat.
Thomas Rüst. 6:06, das sind Mittagsinformationen im Rendezvous auf DRS1, DRS2 und der DRS Musikwelle. Ruhe und Ordnung in Afghanistan. Das sollten die 50.000 ausländischen Soldaten im Land eigentlich wiederherstellen. Allerdings gelingt ihnen das zurzeit bloß mit mäßigem Erfolg, obwohl es sich beim Afghanistan-Einsatz um das bisher größte Engagement der NATO in ihrer Geschichte handelt. Kaum bekannt ist dabei allerdings, dass sich auch die Schweizer Armee mit 2 Mann an dem Einsatz beteiligt. Sie leisten ihren Dienst in Nordostafghanistan, wo es in den letzten Wochen wieder sehr unruhig, ja gefährlich geworden ist. Fredrik Steiger hat Major Adrian W. und Hauptmann Luca G. in Kunduz besucht.
Erst kurz vor der Landung auf dem Militärflughafen von Kunduz reduziert der Pilot der deutschen Luftwaffe ganz abrupt den Schub. Die Transall geht in einen steilen Sinkflug über. eine Sicherheitsmaßnahme, damit die Maschine möglichst lange außerhalb der Reichweite der Raketen von Taliban-Terroristen bleibt. Kunduz galt bislang noch als recht ruhige Stadt, doch neuerdings häufen sich die Anschläge. Die Taliban sind wieder da, hört man überall. Beim kleinen, weißgetünchten Flughafengebäude warten bereits die beiden einzigen Schweizer unter den 50.000 internationalen Soldaten in Afghanistan. Mit Adi ist der eine auf seinem Tarnanzug angeschrieben, mit Luca der andere. Die Nachnamen werden nicht genannt, denn unter den Exilafghanen in Europa gibt es auch Taliban-Anhänger und man muss verhindern, dass diese die Familien von in Afghanistan engagierten Soldaten bedrohen. Major Adi W. räumt ein, dass seine Tätigkeit heikel ist.
Es hat jetzt, seit ich hier bin, seit Juli, hat es 2 Selbstmordanschläge gegeben hier in Kunduz. Es hat einen Raketenangriff gegeben und wir können nichts dagegen machen.
Auch Hauptmann Luca G. ist nicht immer ganz wohl.
Je nach Tag geht man schon mit einem mulmigen Gefühl raus, das ist klar.
Die beiden Schweizer gehören zur NATO-Schutztruppe ISAF. Als Verbindungsoffiziere pflegen sie den Kontakt zur Bevölkerung in den Dörfern. Hauptmann Luca G. aus Bellinzona.
Wir sprechen mit der einheimischen Bevölkerung draußen und gewinnen sozusagen Informationen über die Lage, die wir nachher weitergeben.
Ziel ist es, gut Wetter zu machen. Luca G. und Adi W. halten Kontakt zu den Maliks, den Dorfältesten oder zu den Mullahs und anderen Autoritätspersonen. Sie lassen sich orientieren über Sorgen und Nöte in den Dörfern und die sind gross. Manchmal kann die NATO helfen, bringt Pulte in die Schulen, Holz zum Hausbau oder hilft eine Brücke ausbessern. Im Gegenzug erhofft man sich Hinweise darauf, wenn sich irgendwo Taliban einnisten. Major Adi W. aus St. Gallen.
Die Motivation dieser Anschläge ist für uns schwer durchschaubar, was da dahinter steckt. Die Mehrheit der Bevölkerung, das sehen wir ja jeden Tag, wenn wir draußen sind, ist froh, dass die ISAF hier ist und jetzt nach 20 oder 30 Jahren Krieg hier in Afghanistan ein bisschen Ruhe bringen kann.
Wegen der zunehmenden Gewalt bleiben die Fortschritte begrenzt, aber es gibt sie.
Man könnte überall über lange Zeit Hilfe leisten, aber trotzdem, wir sehen, wenn eine Schule eröffnet wird in einem Dorf, die durch die ISAF gebaut wurde, und dann sieht man schon Fortschritte.
Vor allem ist die Alternative, nämlich der Abzug der NATO, wenig verheißungsvoll.
Man muss etwas machen und wenn wir nicht hier wären, dann würde das Land wieder in einen kriegsähnlichen Zustand zurückfallen.
Die beiden Schweizer zweifeln also nicht am Sinn ihres Einsatzes. Vor ihrer Entsendung nach Afghanistan waren sie bereits in anderen Auslandsmissionen. Luca G. in Bosnien und im Kosovo, Adi W. als UNO-Militärbeobachter im Nahen Osten. Er würde sich wieder freiwillig melden für Afghanistan.
Ja, jederzeit. Die positiven Eindrücke überwiegen bei weitem.
Und Luca G.?
Das ist eine Lebenserfahrung, sage ich, die man sonst nirgendwo haben könnte.
Die Offiziere aus dem Nicht-NATO-Land Schweiz scheinen bestens integriert. Wenn die für das Feldlager Kunduz zuständigen Deutschen eine Kritik äußern, dann die: schickt uns mehr Schweizer. Doch dass das passiert, ist äußerst fraglich. SVP, aber auch linke Kreise möchten das Engagement gar sofort beenden. Doch noch hängt im grossen Speisesaal des Feldlagers eine riesige Schweizer Flagge, gleichberechtigt neben jenen der NATO-Staaten.
Fredrik Steiger.